Ja, die neuerlichen Veröffentlichungen über Heideggers Antisemitismus haben der Welt der Heideggerianer wieder einmal einen Schlag versetzt. Diesmal sieht es auf den ersten Blick sehr dunkel um Heidegger aus. Erstmals äußert sich Heidegger in einer von ihm selbst zur Veröffentlichung bestimmten Schrift, seinen schwarzen Heften, ohne Umschweife antisemitisch. Die Reaktion der Heideggerianer ist unterschiedlich. In Frankreich wird er eher die übliche Schiene gefahren. Heidegger werde einfach nicht richtig verstanden. Heidegger hätte die Juden nicht als Täter, sondern als erste Opfer des Gestells der Technik dargestellt. So insbesondere der Heidegger-Übersetzer François Fédier. In Deutschland ist die Reaktion ganz anders. Leute wie der Herausgeber der schwarzen Hefter, Peter Travny, und andere führende Heideggerianer haben den antisemitischen Charakter der Heidegger-Zitate aus den schwarzen Heften unumwunden zugegeben. In einem Artikel in der Jungle World und in einem Vortrag in Freiburg hat Alex Gruber die Taktik der Heideggerianer indessen näher analysiert. Alex Gruber ist Redakteur von Sans Phrase, Zeitschrift für Ideologiekritik. Nach Freiburg hatte ihn die Initiative Sozialistisches Forum eingeladen. Einen Teil des Vortrages hat Radio Dreieckland bereits im gestrigen Morgenradio gesendet. Gruber vermutet, dass es den Heideggerianern in Deutschland mit ihren Zugeständnissen vor allem darum geht, sich selbst im Diskurs zu halten. Tatsächlich sind es noch immer die ausgewiesenen Heideggerianer, die in den Feuilletons über die schwarzen Hefte schreiben dürfen. Und das sind eben keine wirklichen Heidegger-Kritiker. Nachdem die schlimmstmögliche Verfehlung der Antisemitismusvorwurf zugegeben wurde, kann nun daran gegangen werden, die Sache doch wieder etwas zu bagatellisieren. Im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 12. März diesen Jahres werden etwa allen Ernstes die Handvoll antisemitischer Zitate gegen die Tausenden von Seiten aufgerechnet, die Heidegger in der gleichen Zeit geschrieben hat. Nach Gruber folgt auf den Schock nun die Therapie, deren Ziel es sei, nach einer inszenierten Debatte, deren einziger Zweck es sei, dass aus ihr nicht die geringste Erkenntnis folgt, nachher weitermachen zu können wie bisher. Insbesondere ist es den Heideggerianern gelungen, Heidegger als Philosophen zu retten. Der moralische Bankrott wird zugegeben, dann wieder relativiert. Der intellektuelle Bankrott Heideggers wird verschwiegen. Der angeblich größte Philosoph des 20. Jahrhunderts hat nicht einmal ansatzweise den antisemitischen Schwachsinn seiner Zeitgenossen durchschaut. Es ist sogar zu fragen, inwieweit seine mehr abstrakt formulierten Thesen von seinen antisemitischen und nationalsozialistischen Anschauungen zu trennen sind. Zu fragen wäre das. Doch die Heideggerianer halten weiter schützend ihre Hände über das Werk und also auch über den konservativen, autoritären Diskurs, der damit verbunden ist. Hören wir uns einen Teil der Debatte mit Alex Gruber auf der Veranstaltung am Mittwochabend in Freiburg an.
Was auffällt, ist ja, dass Heidegger so vehement verteidigt wird. Also andere Philosophen, wenn man irgendwo guckt, da gibt es, also normalerweise sind eher Apologeten am Start und dann gibt es aber auch die Kritik wird irgendwie zugelassen. Okay, es ist normalerweise nicht so problematisch wie Vorwürfe in Bezug auf den Nationalsozialismus, aber warum hast du eine Idee, warum die Leute derartig vehement Heidegger verteidigen?
Das ist wahrscheinlich die zentrale und auch die schwerste Frage. Also ich habe sie ja versucht, ein bisschen sozusagen am Schluss zu beantworten. Also was ganz offensichtlich diese Faszination ist, die von diesem Denken ausgeht, dass es halt wirklich, oder von diesem Denker ausgeht, dass er halt wirklich unter keinen Umständen irgendwie kritisiert werden darf oder zumindest aus der Kritik niemals irgendwas folgen darf. Also es muss so eine Faszination davon ausgehen. Speziell, und also ich glaube, davon ist das wirklich auch nicht zu trennen, über diesen quasi Export erstmal nach 45 nach Frankreich, wo er dann irgendwie durch die dortigen Denker, die ihn aufgegriffen haben, in gewisser Art und Weise entnazifiziert wurde und dann nach Deutschland reimportiert wird und heute sozusagen wird sich auf ihn berufen und als sozusagen, ja, ohne dass es doch irgendein Problem darstellt, was unmittelbar nach 45 in Deutschland offensichtlich doch einige Zeit ein gewisses Problem zumindest war, dass man es halt sozusagen nicht in dieser absoluten Offenheit getan hat und vor allem sozusagen, was ja auch noch das Interessante ist, dass er ja irgendwie auch noch als großer Kritiker mittlerweile gilt. Also gerade wenn man sich sozusagen diese ganze poststrukturalistische Heidegger-Rezeption anschaut, also mein Poststrukturalismus gilt ja, und auch da müsste sich natürlich letztendlich die Frage stellen, warum ist das so und warum sozusagen perlt da auch irgendwie jede Kritik so ab, aber das gilt ja als eine kritische Philosophie. Und sozusagen, die beziehen sich auf einen ja, ganz offensichtlich nationalsozialistischen Philosophen, auf deren Grundkonzeptionen, das sagt jeder einzelne von denen, also ohne das Denken der ontologischen Differenz, könnten sie nicht so philosophieren, wie sie philosophieren. Also die meisten davon beziehen sich auch ganz offen und explizit auf ihn, ohne da irgendein Hehl draus zu machen. Ja, aber sozusagen daran perlt die Kritik ja genauso ab. Und was vielleicht sozusagen ein weiteres Moment ist, das ist ja, was ich auch am Anfang mit dem Wiederholungszwang gemeint habe, erstens ist es keineswegs das erste Mal, weil es gab es ja anlässlich des Buchs von Fayez, es gab es anlässlich vorher schon dieses Buchs von Farias, Viktor Farias ein paar Jahre vorher, ich meine, das. Aber halt natürlich auch nicht zu vergessen, eben einerseits die Kritik Adornos, die Adorno ja schon 31 formuliert hat, glaube ich, das erste Mal in einer Schrift, was sich mit ihm auseinandersetzt. Aber auch da, also Sternberger oder Löwit oder so, die haben ihn ja damals auch schon sehr stark kritisiert. Also das ist ja keineswegs etwas, was man irgendwie erst jetzt erkennen könnte und was einen jetzt so vor lauter Überraschung vom Sessel werfen müsste. Sondern die haben sozusagen, also gerade die Rolle des Todes, die Rolle des Todes und das Sein zum Tod in der Philosophie spielt, wurde ja durchaus in den 30er Jahren schon ganz, ganz massiv kritisiert und sozusagen auch diese ganzen autoritären oder letzten Endes ja, wie soll man sagen, fast totalitären Konsequenzen, die daraus folgen oder so. Aber das hat an der Faszination letzten Endes nie etwas geändert groß. Ja, das wäre wahrscheinlich wirklich die zentrale Frage. Da geht es offensichtlich dann um Substantielle.
Du hast ihn gerade als nationalsozialistischen Philosophen charakterisiert, also so ein weitgehendes Level. Kannst du es kurz begründen?
Ja, der hat ja irgendwie so Stellung genommen, einfach so Politik klare Stellung genommen, Entwürfe gehabt, so ein Staatsentwurf oder klar zu...
Das nicht, dazu war er sozusagen, hat er sich viel zu sehr selbst geriert als Denker, der sich sozusagen um solche Fragen wie jetzt ein Staat oder sowas aufgebaut wird oder wie sowas aussehen muss, also sozusagen das wäre viel zu sehr in den Niederungen des Alltagslebens, des Politischen, sozusagen darum hat, das unterscheidet ihn zum Beispiel auch so ein bisschen von Carl Schmitt oder so, sozusagen so tagespolitische oder mehr oder weniger tagespolitische Momente hat er sich sozusagen ja keine, nicht zumindest in seinen Schriften nicht gekümmert, sozusagen da ging es halt wirklich immer um die zentrale Frage, nämlich um die, sozusagen die Frage aller Fragen, die Frage nach dem Sein. Also ich meine im Prinzip, was man auch zum Beispiel auch nicht versteht, warum seine Philosophie so beliebt ist, weil es ist ja sterbenslangweilig. Ja? Es ist ein Gedanke, es ist das Sein, das Sein, das Sein und das wird variiert bis zum Erbrechen, könnte man, wenn man das polemisch sagen will. Also sozusagen, es passiert nichts, es ist diese doktrinäre Setzung, es geht um Sein und das wird über tausende Seiten, wird dieser eine Gedanke von vorn bis hinten ausgewälzt und durchgewälzt.
Das ist nicht ein Buddhismus, ja.
Es gab durchaus diese Vergleiche. Ich glaube sogar Adorno schreibt es in der negativen Dialektik irgendwo. Also sozusagen, dass es da eine gewisse Ähnlichkeit gibt damit.
Das war eine Doktrine im Japan im Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Von die Leute gehört zum Sein, zu der Totalität sich selbst total vergessen, aber einfach innerer und Fluss einfach sein und einfach dort Flugzeug einsteigen und irgendwie fliegen, oder?
Ja, also sozusagen die Parallele drängt sich auf und die ist durchaus auch so thematisiert worden. Genau, was ich noch sagen wollte, also sozusagen in seinen philosophischen Schriften hat er sich um solche Gedanken, also um solche Dinge in der Regel keine Gedanken gemacht, weil ihm das wahrscheinlich einfach sozusagen als größten Philosoph aller Zeiten war ihm das einfach zu minder, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Wo es in der Tat gemacht hat, er war ja eine Zeit lang Rektor, 34 ist er ja Rektor in Freiburg geworden, da gibt es eben diese Schrift zur, also die Selbstbehauptung der Deutschen Universität und es gibt halt einige so Reden. Und in denen redet er schon von der inneren Größe des Nationalsozialismus, dann irgendwann mal auch in Fußnoten zum Beispiel zur Zeit des Weltbilds, wo er irgendwie, und das ist sozusagen ja auch genau das Moment, auf dem er dann irgendwie seine angebliche Kritik oder sozusagen sein Bild als Kritiker der Nazis aufgezogen hätte, wo er sozusagen den Nazis vorwirft oder zumindest sozusagen in den Raum stellt, dass sie dieses Projekt in den Sand setzen könnten, weil sie sozusagen nicht radikal genug sind, weil sie irgendwie anstatt dieses Revolution zum Sein zu machen oder halt diese Bewegung hin zum Sein zu vollführen, sozusagen einen Staat aufbauen wie alle anderen. Also er wirft eigentlich den Nazis vor, dass sie nicht radikal oder nicht konsequent genug waren, dass sie sozusagen dadurch, dass sie einfach nur einen ganz normalen Staat machen, auch wiederum quasi in die Technik und in die Science-Vergessenheit zurückfallen. Also sozusagen, wenn so eine Kritik an den Nazis, wenn er eine formuliert hat, dann eigentlich immer die, dass sie nicht radikal sind. Sie sind so humanistisch letzten Endes, ja genau, sozusagen. Sie fallen in diesen modernen Humanismus, in die moderne Metaphysik, in das moderne Gestell, in die moderne Technik zurück. ja, und gleichzeitig sozusagen versucht er, und sozusagen, ich weiß nicht, von wem der schöne Satz ist, also sozusagen irgendwer hat mal gemeint, er wartet eigentlich noch darauf, dass Hitler seinem Grab aufersteht und sich bei ihm entschuldigt, dass er nicht auf Heidegger gehört hat. Aber sozusagen eben, ja, sozusagen er spricht immer von der inneren Größe dieser Bewegung, es gelte diese innere Größe dieser Bewegung vielleicht auch gegen die unmittelbare Tagespolitik der Nazis quasi zur Geltung zu bringen, weil in dieser unmittelbaren Tagespolitik sozusagen könnte es sein, dass sie eben nicht radikal genug sind, dass sie einfach sozusagen nur einen Staat aufbauen wollen und anstatt so was wie eine permanente nationale Revolution oder. Aber sozusagen, das lässt sich auch alles nicht so ganz sagen, weil er da eben auch sehr kryptisch ist. Also sozusagen, ist es so ein Moment. Also einerseits ist es eben nicht kryptisch, aber andererseits ist es immer kryptisch genug, dass er im Nachhinein immer genau sagen konnte, ja, eigentlich habe ich das alles ganz anders gemeint und eigentlich war ich ja immer schon ein Gegner.
Dieses etwas kryptische Ausdrücken, sodass man dann doch nicht genau weiß, ob er es jetzt nun wirklich so gemeint hat oder wie, das bezog sich natürlich auf die öffentlichen Äußerungen Heideggers aus dieser Zeit. In den schwarzen Heften ist er da schon sehr viel weniger kryptisch. Zumindest in diesen Zitaten, aber es sind ja eben nur etwa ein Dutzend oder ein halbes Dutzend wirklich antisemitischer Zitate auf 7000 Seiten, die er in dieser Zeit geschrieben oder gelehrt hat. Das muss man ja irgendwie verzeihen.